von der Ideenseite her hat mich interessiert, wie genau datieren wir eigentlich die Apokalypse, wenn wir doch ständig vom Weltuntergang sprechen, niemand aber konkret darüber redet, wie das aussieht und was es ist und was es für verschiedene Leute ist. Also William Gibson, der Science-Fiction-Autor, hat zum Beispiel gesagt, the future is already there, it's just, sie ist nur ungleich verteilt, die Zukunft. Und genauso würde ich sagen, ist der Weltuntergang ungleich verteilt. Also auch mit der Klimakrise wissen wir ja, dass für manche Leute ist das jetzt schon sehr viel spürbarer als für uns.
In unserem heutigen Gespräch, Victoria hat es kurz nach Weihnachten aufgenommen, ist die deutsche Autorin Theresia Enzensberger zu Gast. Theresia Enzensberger wurde 1986 geboren und lebt in Berlin. Sie studierte Film und Filmwissenschaft am Bard College in New York und schreibt heute als freie Autorin unter anderem für die FAZ, FAS, Monopol, Zeit Online und Die Zeit. 2014 gründete sie das Blog-Magazin, das 2016 bei den Lead Awards als bestes Newcomer-Magazin prämiert wurde. Bei Hansa erschien 2017 ihr erster Roman, Blaupause, der mit der Alfred-Döblin-Medaille ausgezeichnet wurde, sowie zuletzt am 22. August 2022 ihr zweiter Roman, Auf See, um den es heute in diesem Gespräch primär gehen wird. Auf See erzählt von der nahen Zukunft im Deutschland der 2030er Jahre, in dem die Proponenten der neoliberalen Wirtschaft ihre politischen Ideen umsetzen konnten. Jada, die Protagonistin des Romans, lebt auf einer abgeschotteten Insel, auf der sie im Sinne neoliberaler Idealvorstellungen erzogen wird. Helena lebt im heruntergewirtschafteten Berlin als unverhofftes Orakel und Sektenführerin. Ihr Leben, ihr Aufeinandertreffen, ihre gemeinsame Reise und ihre Begegnungen mit Menschen und Ideen rahmen einen Roman, der nicht nur eine kritische Auseinandersetzung mit dem Neoliberalismus, sondern auch ein spannender Science-Fiction-Roman ist. Viel Spaß mit dem heutigen Gespräch.
Liebe Theresia, ich freue mich sehr, dass wir heute die Gelegenheit haben, über deinen neuen Roman Auf See zu sprechen. Du bist heute bei uns im Podcast auf Buchfühlung zu Gast. Danke, dass du gekommen bist.
Ja, danke für die Einladung.
Wir hätten einander ja bei den Europäischen Literaturtagen in Krems kennenlernen sollen. Da das leider nicht geklappt hat, sprechen wir heute miteinander digital. Das Thema der Literaturtage war ja Komik und Krise. Dieses Thema wollen wir aber heute quasi auch aufgreifen. Und kannst du dir noch erinnern, was dich am Thema der Literaturtage angesprochen hat? Was war für dich der Reiz, zu diesem Thema zu sprechen?
Naja, also generell ist es ja so, dass sich diese Themen Veranstalter ausdenken und die denken dann auch, ah, dieses Buch könnte dazu passen. Aber ich habe natürlich dann schon, als die Einladung kam, darüber nachgedacht, inwiefern mein Buch dazu passen könnte oder was man darüber sagen könnte. Und ich glaube, vielleicht eine Sache, an die ich beim Schreiben viel gedacht habe, ist Kontrolle und Kontrollverlust, also als Thema. Und das natürlich auch ein Thema, das mit Komik zu tun hat.
Dein Buch Auf See hat ja grundsätzlich in der Buchwelt hohe Wellen geschlagen, würde ich mal sagen. Ähnlich wie beim ersten Roman Blaupause ist auch das allgemeine Interesse am zweiten ausgesprochen groß. Die Nominierung für den Deutschen Buchpreis war jetzt eines der Anzeichen dafür. Du bist auf zahlreichen Bühnen unterwegs und echter gefragter Gast. Vielleicht habe ich immer gedacht, weil dein Roman so viele Fragen zur Zukunft eröffnet auch. Barbie Markowitsch, die auch bei den Europäischen Literaturtagen mit dabei war, bei der reisen drei Jugendliche in einer Zeitmaschine in die 90er Jahre, um den Ausbruch des Jugoslawienkrieges zu verhindern. Dein Setting ist das Deutschland der nahen Zukunft. Woher kommt denn dein Interesse an der Zukunft und vielleicht auch an diesem Genre, wenn wir schon Genre sagen wollen?
Ja, also können gerne Genre sagen. Genre ist was, womit ich mich auch sehr beschäftige und was mich interessiert, aber da kommen wir dann vielleicht später noch dazu. Ja, die Zukunft. Ich finde es schwer, überhaupt mit so einer Distanz darüber zu sprechen, weil ich immer denke, ich bin jemand, der sich für einen politischen Menschen hält, ich bin jemand, der viel über Politik und Zeitgeschehen nachdenkt und liest und so. Und dann finde ich es eigentlich nur logisch, dass man darüber nachdenkt, wie die Zukunft aussieht. Beziehungsweise eine Sache, die mich an den ProtagonistInnen des Buches interessiert hat, also vor allem derjenige, der die Seestadt gebaut hat, also Nick, ist, dass er eigentlich jemand ist, der eine Obsession mit der Zukunft hat, aber gleichzeitig wegen dieser Obsession die Gegenwart formt. Und das ist was ich glaube, was viele Leute im Silicon Valley machen. Das Silicon Valley, diese Ideologien, das war so eine der Hauptthemen für mich während der Recherche.
Mhm. Ja, eben das Thema, also dein Spielfeld, wenn wir nochmal das Thema aufgreifen, ist ja quasi eine hochtechnisierte Insel, auf der ein Unternehmer, eben dieser Nick, eine ideale Gesellschaft bauen möchte. Deine Spielfiguren, wenn wir so sagen wollen, sind Yada, seine Tochter, und Helena, seine Ex-Frau. Und die lebt jedoch auf dem Festland und nicht auf dieser Insel. Und die Prämisse bei dir ist ja auch so ein bisschen, Yada glaubt dran, dass das Festland im apokalyptischen Chaos versunken ist. Da gibt's Pandemien, Naturkatastrophen, Not und Elend. Und die Wirklichkeit ist jedoch, kommt man vor, weitaus weniger tragisch, als sie das in ihrem Kopf so quasi hat. Was hat die denn eben dazu bewogen, so eine Diskrepanz, so einen Kontrast zu erstellen?
Also ja, da glaubt es ja, weil ihr Vater ihr das eingeredet hat und auch, weil der Vater das ein bisschen selber glaubt. Also das ist zumindest die Idee, auf der er diese ganze künstliche Insel aufgebaut hat und auch die Idee, mit anhand derer er Leute überhaupt dazu bewogen hat, da mitzumachen. Also diese Idee, dass der Weltuntergang praktisch genau bevorsteht oder schon stattgefunden hat, das ist ja immer bei der Apokalypse so eine Sache, dass niemand weiß, wann genau sie eigentlich stattgefunden hat oder stattfindet. Und da habe ich mich natürlich orientiert auch an so Leuten wie Elon Musk, der ja auch auf den Mars will, weil er denkt, dass uns praktisch die Apokalypse bevorsteht. Genau. Und die Diskrepanz ist natürlich ein narratives Mittel. Also diese Isolation, in der meine Protagonistin aufwächst, bedeutet, dass sie nicht weiß, wie der Rest der Welt aussieht. Und das ist ja dann auch wie eine Art Plot-Twist. Eigentlich, dass sie dann sozusagen ans Festland kommt und die Welt dann doch ein bisschen anders aussieht. Aber genau, also vielleicht von der Ideenseite her hat mich interessiert, wie genau datieren wir eigentlich die Apokalypse, wenn wir doch ständig vom Weltuntergang sprechen, niemand aber konkret darüber redet, wie das aussieht und was es ist und was es für verschiedene Leute ist. Also William Gibson, der Science-Fiction-Autor, hat zum Beispiel gesagt, the future is already there, it's just sie ist nur ungleich verteilt, die Zukunft. Und genauso würde ich sagen, ist der Weltuntergang ungleich verteilt. Also auch mit der Klimakrise wissen wir ja, dass man, für manche Leute ist das jetzt schon sehr viel spürbarer als für uns.
Mhm, mhm. Yada ist ja auch so ein total unbeschriebenes Blatt auch irgendwie, oder? Also sie lebt in dieser Isoliertheit auf dieser Insel. Als Figuranlage stelle ich mir das ganz spannend vor, da wirklich eine Person zu haben, die nicht wirklich viel von der Realität weiß und nur ihre quasi abgeschottete, abgekapselte Realität kennt und die dann quasi in eine Realität zu setzen, die also unserer Erfahrungswelt viel, viel mehr entspricht. Was war denn der Reiz für die so eine Figur? Oder was hat Yada mit dir gemacht? Wie hast du mit Yada operiert?
Ja, also das stimmt. Das hat natürlich, das gibt dann so eine Art Vorgabe. Also weil das ist ja sehr stark auch, dass sie zum Beispiel auch in einem Umfeld aufwächst, in dem sie kaum Zugang hat zu Musik und Literatur und also sozusagen diesen musischen Sachen, sondern sie wird ja einem sehr strengen Tagesablauf unterworfen. Sie muss, es gibt diese Biomarker-Tests, die sie machen muss. Sie, also sozusagen ihre Welt, die ich für sie gebaut habe, hat mir schon sehr viel vorgegeben für diese Figur. Auch da habe ich wieder über Kontrolle nachgedacht. Also sozusagen sie wird kontrolliert. Sie hat diesen wahnsinnig reglementierten reglementierte Leben. Und trotzdem habe ich sie als jemanden geschrieben, der selbst gerne die Kontrolle übernimmt, beziehungsweise eine eigentlich so wie so eine natürliche Führungsposition auch übernimmt. Also das merkt man dann später, wenn sie ausbricht aus dieser Welt. Also sie ist schon auch jemand, der gerne die Dinge ordnet und Verantwortung übernimmt. Und das fand ich irgendwie auch ganz reizvoll, dass man dann nicht jemanden schreibt, der so sich nur komplett diesen Sachen unterwirft. Weil so jemand würde praktisch ja auch gar nicht daraus ausbrechen können. Das war so ein bisschen meine Logik. Genau. Und sie ist, und dass sie so isoliert ist, merkt man ja auch ein bisschen am Ton, also beziehungsweise formal gesehen habe ich, also literarisch, habe ich, ich wollte, dass sie so ein bisschen so einen getragenen Ton hat. Das merkt man auch vielleicht am Anfang besonders, dass sie hat so einen gewissen Pathos. Und ich habe eben gedacht, das kommt wahrscheinlich auch daher, dass sie ja jetzt nicht, sie hat nicht mit Gleichaltrigen zu tun. Sie hat manche alte Romane gefunden auf irgendwelchen Festplatten. Und ich fand es irgendwie einleuchtend, dass sie jetzt nicht so locker flockig Jugendsprache spricht, sondern dass sie eben dieses bisschen gesetzte Sprache hat.
Ja, hat sie ja auch nicht anders erfahren und nicht anders gelernt, gell? Also ist ja in diesem ja abgekapselten Raum so aufgewachsen. Wenn du über Kontrolle und Kontrollverlust sprichst, also jetzt, wo du sagst und auch schon vorher, du setzt ja auch immer wieder Vergangenheit und Zukunft so ein bisschen in Gegensatzpaaren gegeneinander. Und das sieht man ganz, ganz stark, wenn du, wie du Yada und Helena angelegt hast. Also Yada, die schon, also vielleicht heißt Helena, die schon von Namen her dieses aufgeladen antike Griechische drinnen hat, also dieser Rückblick auf die Vergangenheit und die ja auch ganz antike Wesenszüge trägt. Sie ist ein unverhofftes Orakel, eine unfreiwillige Mode-Ikone. Sie übt eine wahnsinnige Anziehungskraft auf ihre Umgebung aus und ist nur dazu bildende Künstlerin. Und bei Yada ist schon vom Namen her viel, viel weniger angelegt. Also das Einzige, was man dazu findet, ist im Cambridge Dictionary zu Yada, ist es dieses Yada, 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 also dieses bla, 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 also dieses komplette Fehlen von Sinneinheit und auch von Bezugspunkt irgendwie. Wie sehr hat diese Spielanordnung Vergangenheit, Zukunft, beschriebenes Blatt, unbeschriebenes Blatt, also deinen Roman, also dieses Romankonstrukt getragen?
Ja, schon sehr. Also es gibt ja auch diese Zwischenüberschriften, die irgendwie verschiedene Zukunftsformen grammatikalisch durchdeklinieren. Ja. Und Helena ist eben jemand, da würde ich sagen, das ist völlig richtig, wie du sie beschrieben hast. Und aber außerdem würde ich auch sagen, sie ist jemand, der eben die Kontrolle abgegeben hat. Also sie ist jemand, der auch, den ich auch beim Schreiben manchmal irgendwie beneidenswert fand, weil sie eben nicht versucht, ihr Leben unter Kontrolle zu behalten. Sie beantwortet keine E-Mails, sie steht nicht um 7 auf, sie versucht nicht, irgendwie diese Dinge, die ja alle, mit denen man sich ja auf einer alltäglichen Ebene so sehr beschäftigt. Und auch da gibt es wieder so eine Rückkopplung zu sozusagen diesen Silicon Valley-Leuten, weil die ja genau das Gegenteil machen. Also da gibt es ja unendlich viele so Videos, wo die dann ihren Tagesablauf beschreiben und wie wenig Schlaf sie doch brauchen und wie toll durchorganisiert sie sind und so. Und Helena lehnt das irgendwie ab, diese Art von Kontrolle. Sie hat aber auch, und das ist, würde ich sagen, ihre größte Schwäche, sie übernimmt sehr ungern Verantwortung für andere Menschen oder für ihr Umfeld. Und das ist sozusagen, also da war das Spiel sozusagen ziemlich symmetrisch, das ich gemacht habe. Genau, und dann auch natürlich Vergangenheit, Zukunft, eine spricht in der Vergangenheit, also ja, da ist ich Erzählung in der Vergangenheit und Helena. Helena ist auch in der Vergangenheit, aber Helena ist dritte Person. Das heißt, da gibt es schon mehr, was der Leser, die Leserin erfährt über diese Person, weil sozusagen bei Helena mehr Distanz möglich ist.
Wie war denn da der Schreibprozess eigentlich? Hast du da zuerst Helenas Story oder Yadas Story geschrieben und dann diese übereinander gelegt, diese Geschichten, oder ist das wirklich in einem Fluss passiert?
Also dadurch, dass der Ton so unterschiedlich ist, also ich finde schon, dass die stilistisch sich unterscheiden, die beiden Teil oder das war zumindest der Versuch. Und dadurch musste ich dann schon immer erst irgendwie reinfinden in die eine Figur und die andere. Das heißt, ich habe das nicht in, die sind ja relativ kurz, diese Kapitel, ich habe das nicht in so ganz kurzen Abständen geschrieben, aber es war so ein bisschen so, dass ich, ich fand es eigentlich ganz praktisch, immer wenn ich keine Lust mehr hatte auf eine Figur, konnte ich bei der anderen weitermachen und dann habe ich das halt so verwoben.
Ja, ja, voll. Welche der beiden Figuren ist dir näher? Gibt es sowas überhaupt? Kann man das sagen? Oder,
Ja, die sind ja alle irgendwie unsere Kinder, also, ja. Also nah sind sie einem alle, aber genau, also bei Helena hatte ich eben manchmal fast so das Gefühl, so ist wie so eine Wunschfantasie, weil die ja auch kein Blatt vor den Mund nimmt und der ist es halt einfach egal, was die Leute denken und so. Und also natürlich ist die auch unangenehm und man findet sie irgendwie unsympathisch zwischendurch und sie sie bedient dieses Klischee vom Genie-Mythos, was ja eigentlich eh irgendwie völlig überholt ist. Also ist ja auch egal, ob es dann eine Frau macht oder ein Mann. Also ne? Aber deswegen fand ich sie dann auch manchmal irgendwie nervig halt, aber sie hat halt Spaß gemacht zu schreiben, weil sie eben auch so unverschämte Dinge tut, die man sich vielleicht nicht trauen würde und ich glaube auch so, ich finde schon, dass sich daraus so eine gewisse Komik ergibt in manchen Szenen, genau, und Yada ist einem vielleicht näher, weil sie verletzlicher ist als Person, also weil sie natürlich auch und weil sie diese völlig irrsinnigen Umstände hat, in denen sie aufwächst. Mhm,
Beide wachsen aber in einem sehr privilegierten Umfeld auf, würde ich mal sagen. Also beide haben mit, also Armut und Verlust wird ja in deinem Roman auch ganz, ganz stark thematisiert, aber immer aus der Beobachterinnen, also immer aus der Perspektive von Yada oder Helena. Wie wichtig war diese Themen? Also ich komme später nochmal kurz drauf zu sprechen, auch mit dem Mitarbeiterinnen-Schiff. Da sind ganz einfach Kontrastpunkte drinnen in diesem Roman, die auch dieses Privileg und nicht privilegiert sein ganz, ganz stark hervorheben.
Ja, also ich meine, wenn man so eine Welt baut oder darüber nachdenkt, wie gewisse Leute eine Welt bauen wollen würden, muss man natürlich auch irgendwie über die politische Ideologie oder die politischen Ideen, die darunter liegen, nachdenken. Und nachdem ich mich eben an den politischen Ideen des Silicon Valley orientiert habe, habe ich viel, viel, viel darüber gelesen und eben viel über den Neoliberalismus nachgedacht und aber eben auch über so rechtslibertäre, marktradikale Ideen, sozusagen, in denen der Markt alles ordnet und Regierung eigentlich praktisch eher einer Firma und einem Unternehmen ähnelt als einem öffentlichen Körper. Und deswegen, also das ist einer der Gründe natürlich, warum es auch viel um Klasse geht. Die beiden ProtagonistInnen haben dann auch, merkt man auch eben sehr, sehr schnell, dass die so blinde Flecken haben, was ihre Sicht auf diese Dinge angeht. Also bei Yada merkt man das mit dem Mitarbeiterschiff, da sprechen wir vielleicht später noch drüber. Und bei Helena, in Helenas Welt ist ja eigentlich ein Berlin, von dem man nicht genau weiß, wie weit in der Zukunft ist es eigentlich. Und die Stellschrauben habe ich da angelegt, wo sozusagen bei neoliberaler Politik eigentlich. Also ich habe überlegt, wie würde ein Berlin aussehen, in dem, sagen wir mal, radikal die FDP 20 Jahre lang Politik machen könnte. Und ich bin halt, deswegen gibt es da mehr Wolkenkratzer, mehr Obdachlosigkeit, mehr leerstehende Bürobauten, also Investmentruinen. Über das Gesundheitssystem habe ich gar nicht erst geschrieben, aber da hätte ich eine ganz neue. Es gibt weniger öffentliche Räume, es gibt weniger Sozialstaat. Generell. Und es gibt mehr Leute, die sozusagen Mittelschicht sind, aber trotzdem auf der Straße leben, also so wie Sophie. Und natürlich muss in so einer Welt, muss es dann da auch darum gehen, wie die privilegierten Personen, was für blinde Flecken die haben und wie die das sehen oder eben nicht sehen. Und Helena kann sich natürlich auch ihren tollen Kontrollverlust, also diese, dass ihr alles irgendwie so egal ist, auch nur leisten, weil sie so privilegiert ist, weil sie sich eben keine Gedanken machen muss über Geld oder soziales Kapital oder wo sie schläft und so.
Genau, und ja, da muss es ja auch nicht. Und auch dieses, die Seestadt ist ja auch ein manifest gewordene Idee einer neoliberalen Umgebung auch, oder? Die in, also ich glaube, du hattest, soweit ich das gut erinnere, nur konkrete Vorlage für die Seestadt, das sogenannte Seasteading Institute, glaube ich. Kannst du kurz erklären, was es damit auf sich hat und wie die neoliberale Umgebung da aussieht?
Ja, also das Seasteading-Institut wurde, ist schon eine Weile her, dass das gegründet wurde. Es wurde gegründet von Patrick Friedman. Das ist der Enkel des neoliberalen Wirtschaftstheoretikers Milton Friedman. Es wurde finanziert von Peter Thiel, also einem der also mächtigsten Männer im Silicon Valley, der jetzt mittlerweile zum Trump-Supporter geworden ist. Ich würde sagen, das war eben in rechtslibertären Kreisen eine Zeit lang eine ganz heiße Idee. Genau, und die Idee war halt, man macht sich unabhängig auf so Inseln. Dann gibt es verschiedene Ideen dazu, wie man Regierungsformen am besten sich herauskristallisieren, aber eben auch dann auf dem Markt der freien Ideen, also schon immer irgendwie mit so einer pseudorationalen Vorstellung davon, dass sich Gesellschaft eigentlich so organisieren kann, wie durch Naturgesetze, nur dass Naturgesetze in dem Fall der Markt sind. Also der Markt regelt, wie wir zusammen leben wollen. Das ist am Ende die Idee. Genau. Und insofern ist das, und die haben dann auch ziemlich genaue Pläne gemacht, wie sie wollen, dass das aussieht und so. Und da habe ich mich schon dran orientiert. Das hat natürlich auch Spaß gemacht, dass man dann so diese ganzen Materialien lesen kann und gucken kann, was genau die da machen. Die Idee hat jetzt so ein bisschen in diesen Kreisen an Glanz verloren, ich glaube, weil ziemlich klar wurde, dass das eben kaum zu machen ist ohne die Unterstützung von Regierungen auf dem Festland. Und da gab es dann doch immer genug zivilen Widerstand. Also in Französisch-Polynesien gab es haben sie was unterzeichnet mit der Regierung, und dann gab es eben so viel Widerstand, dass die dann davon abgelassen haben, weil es natürlich auch eine total koloniale, also postkoloniale Idee ist, dass die wollen dann da irgendwie in Französisch-Polynesien so Inseln bauen. Das traf dann eben auf Widerstand. Und jetzt haben sie sich ein bisschen verlegt auf was, das nennen sie freie private Städte, Free Private Cities. Da ist ein Mann dahinter, ein Deutscher, der heißt Titus Gebel. Und da ist eben auch die Idee, also die Stadtregierung ist eigentlich eine Firma und wir sind alle Shareholders in dieser Firma als Bürger, und so kann man dann Partizipation ermöglichen. Und das ist natürlich auch eine völlig irrsinnige, völlig überprivilegierte Idee, die niemandem was bringt, außer den paar reichen Leuten, die dann dahin ziehen wollen. Und es gibt keine gemeinsam organisierten, also zum Beispiel die Müllabfuhr müssen alle selber bezahlen. Also es ist natürlich auch dadurch, dass es keine gemeinsam, also die libertäre Idee, der Egoismus der libertären Idee findet sich schon an diesen Mini-Details im Stadtleben.
Wie furchtbar ist die Recherche dazu, oder beziehungsweise wie vor den Kopf gestoßen ist man bei der Recherche zu diesem Werk, und auf wie viel absurde Ideen kommt man da, und denkt man sich bei manchen Ideen, ah, okay, klingt doch irgendwie umsetzbar und logisch? Also wie sehr ist man verführt, und wie sehr, oder ist man eher abgeschreckt?
Also ich muss sagen, ich war schon die meiste Zeit abgeschreckt. Ich finde es auch, also mich macht es auch wütend, weil es mir so dämlich vorkommt manchmal und trotzdem von Menschen als Utopie verstanden wird und dann auch vertreten wird mit so einem glühenden Enthusiasmus, was dann am Ende auch der Grund war, warum ich mich dann gleichzeitig viel mit Sekten beschäftigt habe, weil da steht man ja auch immer da und fragt sich, wieso glauben die Leute das? Genau, also ich finde es eigentlich ziemlich einleuchtend, oder wenn man ein bisschen genauer hinschaut, ist es ziemlich einleuchtend, dass deren Ideen nur zu mehr Ungleichheit führen und zu mehr Ungerechtigkeit. Aber natürlich gibt es den Aspekt, also das ist ja auch ein total pervertierter Freiheitsgedanke, aber natürlich gibt es den Aspekt, dass man, wenn man sozusagen kritisch über Politik nachdenkt, dass man versteht, dass es den Impuls gibt, Freiheit von der Regierung haben zu wollen oder sich in kleineren Gruppen zu organisieren zu wollen, also nicht auf der nationalstaatlichen Ebene, sondern eben in kleineren Gemeinschaften. Und das ist ja am Ende auch ein anarchistischer Gedanke. Ich glaube aber, dass der Anarchismus sich schon so fundamental unterscheidet von diesen rechtslibertären Ideen.
Mhm. Ich habe es ja ganz spannend gefunden. Du hast ja, also mir ist irgendwie vorkommen, also nochmal von vorn, neben Jadas und Helenas Geschichte lesen wir ja auch immer wieder diese Archivgeschichten. Und das ist quasi so eine historische Abhandlung immer wieder über Ideenfinder, über Menschen, die genau solche Utopien oder im Endeffekt ja dann Dystopien zu erstellen. Was war denn da dein Anreiz? Wolltest du da quasi an Ablauf geben, wie oft es schon ja misslungen ist? Oder was war da?
Also es ist ja eigentlich Helenas Obsession innerhalb der Geschichte. Und das war auch sozusagen, die Idee war, Helena ist jemand, die, wie wir ja schon gehört haben, kein gutes Verhältnis zu ihrer eigenen Emotionalität hat. Also die ist jetzt, glaube ich, nicht so gut in der Lage, ihre Gefühle einfach so zu verarbeiten. Und deswegen habe ich dann beschlossen, dass sie jemand ist, der das alles auf so einer intellektuellen Ebene halt wirklich ausweicht und das da verarbeitet. Und deswegen hat sie diesen obsessiven Drive, diese Archivgeschichten herauszufinden, zu recherchieren und zu aufzuschreiben. Und ihre Obsession kommt natürlich daher, dass ihr Ex-Mann ihr Kind mitgenommen hat auf so eine Insel. Und jetzt versucht sie sozusagen... Und sie kreist immer sie kreist praktisch thematisch immer um diese Insel, aber es ist nie genau das. Also außer am Ende, das letzte Archiv geht ja dann um die Seestadt selber. Und deswegen sind es sozusagen, würde ich sagen, so thematische Cluster, in denen sich diese Archive, weil das ist ja auch nicht, also ich finde es eigentlich gar nicht so leicht, das unter einem Überbegriff zusammenzufassen. Ich würde sagen, da geht es um Außerstaatlichkeit, um Inseln, um Kolonialismus auch. Also es stimmt schon, dass es im weitesten Sinne auch immer um Utopien geht. Aber ich würde sagen, es kreist eben um diese Themen. Also zum Beispiel ein Kreuzfahrtschiff ist ja dann auch wieder keine Insel oder nicht im strengsten Sinne eine Utopie oder so, sondern das ist irgendwie, also ich habe das so gedacht wie so ein Mosaik, das sich so um diese Seestadt formt.
Das Lesen deines Romans, und da darf mich ruhig als Fan outen, ist eine literarische Eiersuche. Du hast Anspielungen auf Science-Fiction-Filme, etwa den Verweis auf Soylent Green, der eben die Verteilungsgerechtigkeit im überbevölkerten New York der Zukunft thematisiert hat und neben den Themenkomplexen der griechischen Antike gestellt. Und vorangestellt hast du dem Roman ein Gedicht, ein Horrorgedicht eines Vertreters der englischen Gothic Novel, also Lord Byron. Und Helena verbringt mit ihren Freunden einige Tage Geschichten schreibend am Genfer See. Auch das ist ein Verweis auf Byrons Villa, unter dem unter anderem Frankenstein entstanden ist. Welchen Rahmen hast du deinem Werk damit gegeben? Und genau, was war dein Ansinnen dahinter?
Also die Byron-Sache habe ich ja sogar noch weiter getrieben, weil Helena eigentlich ein bisschen sogar angelehnt ist an Lord Byron als biografische Figur. Also auch sie ist über Nacht praktisch berühmt geworden durch, also er hatte ja ein Gedicht geschrieben, als er 18 war, das nach heutigen Maßstäben würde ich sagen, es ist viral gegangen. Ne? Also und deswegen hat sie auch sozusagen ein Video, das viral gegangen ist. Sie hat einen Bruder, der August heißt, mit dem ihr ein incestuöses Verhältnis unterstellt wird, während Lord Byron hatte eine Schwester, die Augusta hieß, und mit der er wohl wirklich ein incestuöses Verhältnis hatte. Und seine Tochter hieß Ada, deswegen. Und seine Tochter wurde von ihrer Mutter zurückgehalten, sich mit musischen Dingen zu beschäftigen, damit sie nicht zu sehr überreizt wird, was auch was ist, was ich sozusagen für Jada übernommen habe. Also ich habe da viel so damit gespielt Und unter anderem aus dem Grund, dass im 19. Jahrhundert in der englischen Romantik das Thema des Weltuntergangs ganz groß war. Also auch bei 1816 war dieses Jahr, wo es nicht Sommer wurde, wo es eben im Sommer geschneit hat, was ich auch genutzt habe für mein Buch. Also da gibt es so ganz viele Parallelen. Und ein bisschen habe ich das auch gemacht, weil, und da hatten wir vorhin, habe ich es schon kurz angesprochen, das Genre. Also Genre ist was mich fasziniert, weil es das Genre des Gothic Novels in dem Fall, und auch damit, da habe ich sozusagen viele Themen rausgeholt. Und Genre, also je nachdem welches Genre, aber finde ich, ist immer was irgendwie so mit Lowbrow, also Trash oder Pop assoziiert wird und eben nicht mit hoher Literatur. Und deswegen reizt mich das, weil ich finde diese Unterscheidung so blöd, und gerade in Deutschland ist die immer noch so stark. Und auch mit dem ersten Buch habe ich damals irgendwie vielleicht nicht explizit genug gesagt, aber auch da habe ich schon drüber nachgedacht, dass sozusagen Historienromane sind ja eigentlich auch so ein bisschen so ein trashiges Genre. Und da habe ich, auch da war sozusagen die Überlegung, wie kann man damit spielen und es anders machen und also es nicht so eins zu eins übernehmen. Und im Gothic Novel zum Beispiel gibt es das heruntergekommene Schloss, wo die Seestadt habe ich so ein bisschen danach gebaut. Es gibt immer wieder sozusagen Frauen, die isoliert sind. Es gibt gefundene Dokumente, und ich habe im Buch relativ viel auch so Zeitungsausschnitte geschrieben oder so einen Brief oder solche Sachen. Also so auch diese formale Ebene. Genau. Also und das Gothic Novel ist, glaube ich, in Deutschland auch nicht so bekannt, weil da gibt es halt die Schauerromane und es gibt E.T.H. Hoffmann, aber die englische Romantik ist, da habe ich halt so ein bisschen mich bedient.
Würdest du auch Science-Fiction-Roman dazu sagen wollen? Also ich glaube, mir ist es ganz stark so gegangen, dass es natürlich auch in diese Genre-Zuschreibung ganz gut passen würde.
Ja, also ich bin auch ein großer Science-Fiction-Fan. Mhm. Auch da würde ich vielleicht sagen, dass ich versucht habe, das nicht ganz eins zu eins zu übernehmen. Also eben auch dieses Spielen mit den Zeitebenen. Es hängt ja auch damit zusammen, dass sozusagen ein Gedanke, den ich hatte, war, dass die Menschen im Silicon Valley bauen unsere Zukunft. Und die sind ja auch wahnsinnig beeinflusst von Science Fiction. Also diese ganzen Ideen kommen ja auch daher, dass die so Nerds waren, die halt früher ganz viel so Sci-Fi-Zeug gelesen haben. Und jetzt, also ich bin mir sicher, die Idee der Seestadt kommt im Silicon Valley, kommt ursprünglich mal aus, weiß ich nicht, Waterworld oder so. also sozusagen wie die Fiktion die Realität prägt und andersrum, und dann aber auch, dass Science Fiction ja immer Worldbuilding ist,
ja.
Und dass sowas wie eine Seestadt ist ja auch Worldbuilding. Also wenn man überlegt, ich möchte so eine neue Gesellschaft bauen, die anders ist, dann ist das ja auch, und das ist ja auch das Tolle an Science Fiction, dass es das sozusagen einfach machen kann. Also man kann dann einfach ausprobieren, wie so eine Gesellschaft funktionieren würde oder so.
Ist so dieses Arbeiten mit Genre, wird dich das weiter begleiten? Also ich habe eine starke Vermutung, aber
ja, ich weiß, also ja, ich habe schon gedacht, vielleicht schreibe ich als nächstes einen Arztroman. so zur Pandemie oder so. Nein, ja. Nein, ich weiß nicht, also ich glaube schon, es macht auf jeden Fall Spaß. Und das ist was jetzt auch, glaube ich, das Projekt die Grenzen zwischen High und Low und E und U und so einzureißen, das ist ja nicht beendet.
Genau, definitiv nicht. Wir sprechen immer wieder drüber im Podcast und alle, und es ist so gut, jeder möchte es immer aufbrechen, aber es scheint ein schwerer Vorgang zu sein.
Ja.
Aber es ist gut, dass alle mit geballten Kräften daran arbeiten. Lass uns nochmal ganz, ganz kurz übers Mitarbeiterinnen-Schiff sprechen, weil es da doch auch die Frage nach Parallelgesellschaften aufwirft. Also wie war das für dich auch ganz explizit, solche Parallelgesellschaften zu entwerfen? Und vielleicht ist es dann einmal irgendwie ein bisschen näher und ein bisschen fühlbarer, als wenn man nur davon liest.
Ja, also ich fand das irgendwie, also ich habe zum Beispiel viel über Sonderwirtschaftszonen gelesen. Das ist ja auch dann Sonderwirtschaftszone. Und das klingt so abstrakt. Und irgendwie generell ist es so, bei so ökonomischer Ausbeutung, die Opfer der ökonomischen Ausbeutung sind immer so ein riesiges Abstraktum. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum sich diese Geschichten, sagen wir mal, im Nachrichtenjournalismus so schlecht erzählen lassen. Weil da gibt es dann irgendwie eine Firma und die beutet irgendwelche Arbeiter aus und dann haben die aber keine Geschichten und man weiß nicht, wer die sind und irgendwie, und dann interessiert es niemanden so richtig. Und eben fand ich eben faszinierend, dass sowas, was so abstrakt klingt wie eine Sonderwirtschaftszone, oft eine ganze Stadt ist, in der Menschen leben und so und arbeiten. Und das Mitarbeiterschiff ist eben sozusagen, das sind die Leute, die auf der Seestadt arbeiten, weil wenn man diese libertären Fantasien liest über irgendwelche Seestädte oder Privatstädte oder so, wird nie erwähnt, wer da eigentlich die Arbeit macht, wer da eigentlich auch die Care-Arbeit macht oder aufräumt oder. Und es ist ja ziemlich klar, dass diese Milliardäre nicht vorhaben, das selber zu machen. Und deswegen fand ich es eigentlich logisch, dass es dann halt da noch sowas gibt. Ich hatte dann natürlich mehrere Probleme, also auch sozusagen einer erzählerisch-politischen Ebene, also weil, ja, da kann ja eben nicht der White Savior sein, der da irgendwie hinkommt und die dann rettet. Deswegen habe ich das dann sozusagen ganz explizit gemacht in dieser Szene, wo jemand sagt, du brauchst uns nicht retten, wir können uns selber organisieren. Und dann habe ich auch, das wird nur so angedeutet, aber ich habe halt schon auch sozusagen überlegt, dass die Leute auf dem MitarbeiterInnenschiff, ja, schon auch ihre eigene politische Organisation haben werden. Und also man merkt halt nur, dass die sozusagen in einer Szene stimmen die ab, was man ja auf dem auf der Seestadt jetzt nie machen würde. Genau, also da gibt es schon sozusagen demokratischere Strukturen. Ich habe das jetzt nicht genau beschrieben, wie die dann sind. Aber ja, also es gibt auf jeden Fall Probleme, weil man natürlich, also aus einer erzählerischen Perspektive hat man natürlich auch das Problem, okay, aber wenn ich es jetzt wichtig finde, dass diese Geschichten erzählt werden, warum erzähle ich dann nicht die ganze Geschichte vom Mitarbeiterschiff aus?
Ja, ja. Ne? Ja, aber du hast halt den Kontrast dann nicht da. Ja,
genau, aber das sind natürlich schon so Sachen, mit denen ich mich herumgeschlagen habe. Auch später im Tiergarten gibt es diese Zeltstadt und da leben eben viele Obdachlose. Dann ist die Frage, also das ist einfach nicht so leicht für jemanden wie mich, der ja auch sehr privilegiert ist und der nicht viel zu tun hat mit Leuten, die obdachlos sind, dann das zu schreiben und dem gerecht zu werden. Und deswegen muss ich gestehen, dass ich das schon auch so ein bisschen vermieden habe. Also ich habe eine Sache, die ich versucht habe herauszustreichen, ist, dass, also weil ich finde, es gibt dieses Vorurteil, dass Menschen, die arm sind oder auf der Straße leben, können gar nicht irgendwas lesen. Mhm. Oder so. Mhm. Und das ist was, wo ich so probiert habe, das ein bisschen dagegen zu arbeiten. Mhm. Also, dass die halten sich dann so Vorträge gegenseitig über Dinge, die sie wissen. Genau.
Genau, ja. Ja, ja, und an Beispiel von Sophie sieht man ja auch quasi diese Überqualifizierung, die aber dann, obwohl man qualifiziert ist und obwohl man alles macht und auch Fähigkeiten hat, dass es halt trotzdem in die Armut kippen kann. Also dass es gar nicht so, also dass es mit Intellekt und mit Status, also es hat nur mit Status zu tun und nicht damit, wie du als Mensch bist. Ja,
und sie sagt ja auch, ich dachte, ich müsste mich nur genügend anstrengen. Und das ist natürlich eine der ideologischen Fixpunkte des Neoliberalismus, ist das, wenn man sich nur genügend anstrengt, dann kann man alles schaffen. Und im Umkehrschluss heißt das, alle, die arm sind, sind selber schuld, weil sie sich nicht genug angestrengt haben.
Ja, korrekt, ja, voll. Darf ich dich zum Schluss unseres Gesprächs noch fragen, was deine zukünftigen Projekte sind, was wir in Zukunft von dir lesen dürfen, ob du schon etwas in Arbeit hast, schieß mal los.
Ja, also das ist noch nicht so spruchreich, dass ich sagen kann, um was genau es geht, aber ich mache jetzt erstmal ein paar Monate so ein investigativ-journalistisches Projekt, also ein bisschen weg von der Literatur, was ich so zur Abwechslung auch ganz gut finde, weil so die Hard Facts, immer mit der Realität sich beschäftigen.
Mhm. Ah, spannend. Voll gut. Genau. Ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Ich hoffe, dass im Vorgespräch haben wir schon gesagt, dass wir uns vielleicht in Leipzig sehen. Es wäre mal, also ich würde es sehr, sehr schön finden. Theresia, vielen,
Ich auch.
vielen Dank für dieses Gespräch.
Danke dir.
Schön, dass ihr auch heute wieder dabei wart. Wenn euch gefällt, was wir machen, dann erzählt anderen von unserem Podcast, abonniert unseren Kanal, lasst uns eine positive Bewertung da und folgt uns auf Facebook, Twitter und Instagram. Danke.